Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Wie schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich freue mich und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wieder einen richtig tollen Gast gefunden zu haben. Simone Bürell ist hier. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der LUB. LUB steht für Linguistische Unternehmensberatung. Und da pochen sicherlich schon die Herzen aller Germanistinnen und Linguistinnen und bestimmt auch gleich noch viel stärker, wenn ihr hört, was das Unternehmen macht. Die LUB analysiert Sprache von Unternehmen, natürlich unter Zuhilfenahme von Tech-Tools, was es ja noch viel cooler macht, und berät dann Unternehmen. Wird die Zielgruppe richtig angesprochen? Wie wirken die Worte? Was ist mit gendersensibler Sprache? Also ihr hört schon, das sind genau die Themen, die uns hier auch im Podcast interessieren. Simone ist aber noch viel mehr. Sie ist unter anderem Geschäftsführerin der Fair Language, der Diversity Company. Sie ist Fachbuchautorin, unter anderem des Bestsellers Female Leadership und. Es wird total spannend. Herzlich willkommen, Simone Bürell.
Hallo Daniela, danke, dass du mich eingeladen hast. Freue mich sehr, hier zu sein.
Und ich freue mich total auf alles das, was du uns erzählst. Ich erzähle mal kurz, wie ich dich entdeckt habe und shame on me, dass es noch nicht viel früher passiert ist. Und ich habe dann so gedacht, warum hat der Algorithmus dich noch nicht viel eher bei mir angespielt? Aber ich erzähle mal, weil das, glaube ich, zeigt ganz schön, auf was ich auch hinaus möchte. Und dann gucken wir, wohin es uns führt. Ich habe immer diesen Markt- und Mittelstand-Newsletter, um so ein bisschen zu sehen, was den Mittelstand interessiert. Und da gab es einen Bericht über dich, dass du eben die LUB gegründet hast und dass du Sprache von Unternehmen analysierst. Das war schon mal so der erste Trigger und dass du damit eben auch die Sprache optimieren möchtest. Es ging um Gender-Debatte und was sofort irgendwie so rausgesprungen ist, es geht eben auch um Wissenschaftlichkeit. Bei Gender-Debatte und bei dem, was wir über Sprache heute diskutieren, hat man ja immer das Gefühl, es ist so Meinung. Und dass du da jetzt sehr viel Fakten auch reinbringst und Wissenschaftlichkeit, das finde ich total faszinierend. Deswegen meine erste Frage an dich, kannst du mal erzählen, wie bist du auf diese Geschäftsidee der LUB gestoßen?
Ja, gerne. Also das werde ich eigentlich immer gefragt und ich habe dann das Gefühl, ich muss die Menschen immer sehr enttäuschen, dass ich sage, das Unternehmen ist eigentlich aus Versehen entstanden. Ich habe mich zu der Zeit, als ich begonnen habe, die Anfänge der LUB zu machen, gerade in einer Auszeit befunden nach einem Burnout, als ich erst als Kommunikationsleiterin in einem großen Unternehmen war und ich habe dann dort einfach, um mich wieder ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, Texte analysiert von FreundInnen, von Menschen aus meinem Netzwerk, die mir häufig ihre Website-Texte oder Stellenanzeigen zugeschickt haben und gesagt haben, ja, guck doch mal drüber aus, just for fun oder wir wissen eben, du bist eine sehr schriftorientierte Linguistin und kennst dich mit allen Dimensionen aus, guck mal drüber. Genau, und dann habe ich das einfach gemacht, 2015 war das und daraus tatsächlich kamen dann immer mehr Anfragen, bis irgendwann Siemens auf mich zukam und mich auch fragte, Simone, du hast ja in deiner Doktorarbeit die DAX-Unternehmen und deren Sprachverwendung untersucht und da war ja auch Siemens dabei, was kannst du denn da so über uns sagen? Und dann dachte ich so, ach, interessant, da scheint ein Markt da zu sein, der bisher vor allem von Kommunikationsberatungen auch ausgeschöpft wurde oder von Agenturen, aber eben dieses Thema der wissenschaftlichen Analyse von Sprache und dann auch von Sprachmehrwert, mehr Zielgruppen erreichen, Kosten einsparen durch besseren Sprachfit, sage ich immer, der war da noch nicht gehoben. Und so ist es dann entstanden, dass ich dann angefangen habe, viele Unternehmen, aber auch Parteien, die wir inzwischen beraten, Hochschulen, Städte, öffentlicher Dienst, dazu zu beraten, wie sie eben ihre Sprache zielgruppengerecht nutzen können. Und dann kamen auch irgendwann andere Themen, wie zum Beispiel gendersensible Sprache oder auch inklusive Sprache allgemein dazu. Und da werden wir aber bestimmt noch drüber reden.
Mhm. Und kannst du noch mal kurz den Hörerinnen erzählen, was deine Ausbildung ist? Also woher auch diese Wissenschaftlichkeit stammt? Jetzt hast du ja schon kurz gesagt, Doktorarbeit war es, ne?
Oder? Ja, gerne, ja. Also ich bin ursprünglich Germanistin und Anglistin. Ich habe mich während des Studiums schon sehr stark auf die germanistische und anglistische Linguistik fokussiert und mich dann neben politischer Sprache, Sprache in Medien und Wirtschaftssprache immer mehr so Richtung Fachsprache entwickelt, also auch Medizinsprache als Patientinnenkommunikation hat mich sehr interessiert. Und dann habe ich eben im Bereich Wirtschaftslinguistik promoviert, habe über 400 DAX-Unternehmen Kommunikate untersucht, vor allem Geschäftsberichte. Und das ist dann meine Ausbildung. Darüber habe ich eben promoviert. Danach habe ich noch einen Postdoc drangehängt. Und da ging es dann tatsächlich schon um die Genderlinguistik.
Und ich habe ja vorhin auch so vorgestellt, dass du die Kommunikate, wie du es eben genannt hast, mit Tech-Tools analysierst. Also ich weiß nicht, vorhin klang es so ein bisschen so bei den Freunden, bist du noch mit deinen Augen drüber? Wie wird das jetzt gemacht?
Genau. Also 2015 war da noch gar nicht so viel technisch angeboten auf dem Markt und da habe ich das wirklich, ne, so in der Geisteswissenschaft wird immer gesagt, klassisch hermeneutisch, ja, hermeneutisch qualitativ ausgewertet, also wirklich alle Texte gelesen, alle 463 Texte waren das, glaube ich, die ich gelesen habe, markiert, so mit Edding und mit unterschiedlichen Farben und dann rausgeschrieben, also rauskopiert natürlich in elektronische Dokumente, welche Belege, ne, wir sprechen davon von Textbelegen, die ich dann daraus gefunden habe, da ist ein über 1000-seitiger Anhang draus geworden. Der ist auch sogar noch online zugänglich und auch kostenlos. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Also das können wir auch gerne verlinken, wenn das jemand mal interessiert, wie so die linguistische Arbeit früher ausgesehen hat. Aber zum Glück ist das jetzt nicht möglich, sondern es ist nicht mehr nötig, weil es nämlich inzwischen sehr gute Sprachsoftware gibt, also vor allem jetzt in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, Texterkennung. Und es ist natürlich auch möglich, mündliche Sprache zu erkennen, aber das ist immer ein bisschen schwieriger, schriftliche Sprache zu erkennen, ist einfacher. Und das heißt, da kann ich heute, wenn ich einen Text habe, kann ich den in eine Software copy-pasten oder je nachdem, wie ich das machen will, ich kann auch das komplette File hochladen und dann kann ich bestimmte Parameter auswerten lassen auf Knopfdruck. Das braucht dann je nach Datengröße von ein paar Sekunden bis zu einer Minute und dann bekomme ich quasi ein Export-Dokument oder auch ein Dashboard, da wird mir dann angezeigt, wie der Text sich aufbaut, welche Dinge zu optimieren sind und auch es gibt tatsächlich dann schon direkte Alternativvorschläge.
Wie muss man sich das vorstellen? Also du musst ja quasi die Maschine füttern mit einer Frage, also wahrscheinlich könnte ja je nachdem, so du hast ja eben gesagt, erst ging es um Zielgruppe und Wirkung, dann irgendwann gendersensible Sprache. Ihr könnt ja wahrscheinlich jeden Text nach unterschiedlichen Fragen untersuchen oder wie muss ich
das machen? Total, also richtig. Also ne, es gibt eben, und deswegen ist das auch so wichtig, meiner Meinung nach, das auf einer wissenschaftlichen Basis zu betreiben, weil du kannst super, super viele Parameter in der Sprache auswerten. Das ist so ähnlich wie beim Blut, sage ich immer. Ja, wenn jemand in eine ärztliche Untersuchung geht, kann ich auch, wenn ich eine Blutuntersuchung mache, zig Parameter untersuchen. Aber ich konzentriere mich eigentlich immer auf die eben ja wichtig sind, für die Symptome sozusagen sprechen, die wichtig sind abzuklären. Und nehmen wir jetzt mal diesen Bereich gendersensible Sprache. Ja, wenn jetzt jemand wissen möchte, ist ein Text gendersensibel oder inklusiv. Da würde ich dann gewisse Parameter auswählen und das wäre jetzt zum Beispiel beim Thema gendersensible Sprache zuerst das sogenannte grammatische Gender. Ich würde also anschauen, ob die Wörter, beispielsweise jetzt ein Wort wie Mitarbeiter, gegendert ist oder nicht. Und dann würde, wenn ich das in der Software einstelle, alle Substantive würden dann angezeigt werden und da würde ich dann sehen, dass die Substantive entweder gegendert sind oder sie sind nicht gegendert. Und das würde ich dann eine Anzeige bekommen, die würden dann wahrscheinlich rot oder gelb markiert werden, je nachdem, was ich einstelle. Und dann sehe ich, dass diese Wörter noch zu optimieren sind. Innerhalb der Software kann ich das dann auch automatisch optimieren. Das heißt, ich kann dann mit einem Klick sozusagen angeben, okay, ersetze mir diese ganzen nicht gegenderten Formen durch die gegenderten Formen. Dann wähle ich aus, wie gendere ich? Nehme ich das Sternchen? Nehme ich den Unterstrich? Nehme ich den Doppelpunkt? Möchte ich eine Neutralisierung haben? Dann habe ich den ersten Step mal gemacht. Dann gucke ich mir an, dass ich Pronomen suche. Ja, also Pronomen, dann zum Beispiel er, sie, es, Mann, also das generische Mann, ja, ist im engeren Sinne auch nicht gegendert. Auch die kann ich mir anzeigen lassen und da gucke ich dann, ob ich da irgendwas tun muss, ob ich das ersetzen muss. Dann suche ich im nächsten Schritt nach den sogenannten männlich konnotierten Wörtern oder auch Wörter mit einem Male Bias. Da sind dann Wortbestandteile drin, die auf Mann verweisen oder auch auf einen Männlichkeitsduktus. Das wäre ein Wort wie Mannschaft, ja, also wo Mann drin ist. Oder auch ein Wort wie Manntage in der Beratung, das wird manchmal auch noch gesagt, im Englischen dann Man Days oder auch sein Mann stehen. Sowas ist dann in der schriftlichen Sprache nicht so häufig, aber auch nach solchen Dingen wird dann automatisch gesucht und das wird dann auch entsprechend ersetzt. Ne? Anstatt Mannschaft, Team. Also das ist etwas, was ganz, ganz typisch ist in Texten von Unternehmen, die wir auswerten, dass da einfach Mannschaft steht und das sollte vermieden werden. Und dann gibt es zum letzten Schritt, das ist dann gerade auch noch bei Stellenanzeigen sehr wichtig, die sogenannten Gender Codes oder auch Gender Stereotype genannt. Das heißt, das sind Adjektive, die wir vor allem mit Männlichkeit oder Weiblichkeit verbinden. Und das ist dann zum Beispiel ein Adjektiv wie analytisch, das lesen wir als männlich, und ein Adjektiv wie kommunikativ, das lesen wir als weiblich. Und auch die kann ich mir automatisiert anzeigen lassen, weil in der Software ist eine Datenbank, also eine Wortliste hinterlegt mit solchen Stereotypen. Das sind im Deutschen über 1400 Wörter, im Englischen ist die Datenbank noch viel besser gefüttert, also ne, im Deutschen gibt es noch einiges an Nachholbedarf. Und dann wird angezeigt, ob denn diese Stellenanzeige jetzt eher als männlich oder als weiblich gelesen wird. Und da empfehle ich immer ein ausgewogenes Verhältnis. Das heißt, wenn ich sehe, da sind zu viel männlich kodierte Adjektive, sowas wie analytisch, risikoreich, ehrgeizig, dann würde ich die dann mir ersetzen lassen. Das geht auch wieder über eine Synonymdatenbank mit weiblich konnotierten Adjektiven, sodass ich am Ende ein ausgewogenes Verhältnis habe. Ja, und dann hätte ich zumindest schon mal den Bereich gendersensible Sprache abgehakt und dann würde ich weitermachen, je nachdem, was eben die Kundin möchte.
Und ist das jetzt von dir eine Software, die nur ihr nutzt oder können die Unternehmen buchen, die sich dann ein oder haben die dann irgendwie einen Zugang und können das dann ersetzen oder macht das komplett ihr?
Nee, wir vertreiben die Software. Okay. Wir arbeiten mit verschiedenen PartnerInnen zusammen, je nachdem, welche Ansprüche gewünscht sind und auch welche Sprache. Ne? Das ist gerade das Thema Gendersensibilität ist in jeder Sprache unterschiedlich und meistens interessieren sich unsere KundInnen für Deutsch oder Englisch, aber wir haben jetzt auch gerade ein Projekt, da haben wir auch Spanisch drin, Griechisch, Kroatisch, also da sind verschiedene Sprachen, jetzt nicht nur nicht nur germanische Sprachen, sondern auch andere Sprachen, romanische und slawische Sprachen, die dann nochmal anders funktionieren. Und daher, genau, haben wir da je nach Sprache unterschiedliche PartnerInnen. Aber natürlich, ne, können die Unternehmen die dann auch selbst für sich erwerben, die Software. Also die müssen sich dann nicht jedes Mal mit uns abstimmen oder so, aber meistens empfiehlt es sich, allein um überhaupt mal die Software anwenden zu können, eine Schulung zu machen und das bei sich selbst installieren zu lassen. Und dann gibt es da unterschiedliche Tarife, die die Unternehmen anwenden können. Aber wir haben zum Beispiel eine Software, die ich auch immer gerne namentlich erwähnen kann, die heißt zum Beispiel Gender App und die könnt ihr googeln. Und da ist auch ein Teil kostenlos verfügbar. Da ist nämlich ein komplettes Wörterbuch hinterlegt bei Gender App. Das heißt, da könnt ihr ein Wort eingeben und euch ein Äquivalent anzeigen lassen, was eben gendersensibel ist. Und ihr könnt euch auch die Nutzungshäufigkeit anzeigen. Also wie gut ist dieses Wort einsetzbar, wird es genutzt und nicht. Und wenn ihr eben möchtet, könnt ihr die Gender App dann auch als Programm in eure Microsoft-Umgebung integrieren lassen, in Word zum Beispiel, in PowerPoint. Das geht alles auch über Apple, ist das beziehbar. Und ich glaube, das kostet unter 10 Euro im Monat die Lizenz. Also es ist nicht teurer als Netflix.
Ich stelle mir das auch so vor, dass die Unternehmen dann über diese Software und über dieses Programm und Ersetzen und Auffinden der Stellen auch ganz viel ja über ihre Sprache lernen. Also auch wenn du so Vorschläge bekommst, dass du merkst, dadurch bereicherst du ja dann deine Sprache, also dass ich nicht mehr Mannschaft und Team sage, das ist ja dann auch so ein Lerneffekt, ne? Dann schreibe ich wahrscheinlich auch nicht mehr so Texte, wenn ich sie überhaupt noch selber schreibe.
Ja, wenn sie nicht jemand anders schreibt oder wenn ChatGPT es nicht schreibt, ja. Also es ist wirklich ein Beginn für die meisten KundInnen der höheren Sprachsensibilität. Und es führt dann auch dazu, dass unsere KundInnen sich dann meistens nicht nur mit dem Thema gendersensible Sprache auseinandersetzen, sondern, wie du auch schon ganz richtig sagst, insgesamt darüber nachdenken, wie sie Sprache nutzen. Beispielsweise, wie denn andere Bereiche der inklusiven Sprache verwendet sind. Also sind da zum Beispiel auch, ist da rassistische Sprache drin? Ist da Sprache drin, die feindlich ist gegen Menschen mit Behinderung, das sogenannte anti-ableistische Sprache? Gerade jetzt im Wirtschafts- und Politikbereich gibt es auch noch sehr, sehr viele Kriegsmetaphern, die genutzt werden.
Jetzt wieder mehr, ne?
Ja, genau, noch mehr. Aber also wenn ich dann manchmal in Meetings bin oder auch manchmal, also das ist auch gerade vor allem ein Phänomen der mündlichen Sprache, da fällt mir das aber immer wieder sehr, sehr stark auf, wie sie dann da, wie dann eben gesagt wird, ne, da wird von Gegnern gesprochen und jetzt müssen wir aufs Schlachtfeld und solche Dinge. Also dann denke ich auch immer so, oh, okay, das ist, glaube ich, ganz gut, dass sich jetzt diese Kundin speziell auch mehr mit dem Thema Sprache beschäftigt, weil grundsätzlich geht es ja bei Sprache darum, sich zu verständigen. Und natürlich macht meine Sprache auch was mit dem Denken. Und das ist ja inzwischen schon sehr, sehr gut bewiesen, dass sowohl die Benutzung von Wörtern auf mein Denken einen Einfluss hat, so wie auch umgekehrt meine Gedanken sich auf meine Sprachverwendung niederschlagen. Und wenn ich eben die ganze Zeit über andere Menschen in Form von GegnerInnen spreche, ne, oder von einem Schlachtfeld, auf das ich jetzt ziehen muss, oder auch das Säbelrasseln im Hintergrund, dann nehme ich die auch ganz anders wahr und dann bin ich vielleicht auch gar nicht mehr so bereit, da eine gemeinsame Lösung zu suchen, sondern gucke eher nur auf eine Win-Situation für meinen eigenen Bereich, anstatt eine Win-Win-Situation für beide. Und deswegen finde ich das eigentlich immer sehr wichtig, die eigene Sprache zu hinterfragen und ich rate auch allen Menschen, die wir beraten, jetzt eben nicht nur im schriftlichen Kontext, ja, da lässt sich eben schon viel auch machen über Automatisierung und über Software, aber jetzt auch gerade im mündlichen Kontext, einfach mal das Handy neben sich zu legen und die eigene Sprachverwendung aufzunehmen und danach zu analysieren, welche Wörter nutze ich denn überhaupt und wie spreche ich, welche Bildlichkeitsmetapher nutze ich, ne? Weil ich kann natürlich auf der einen Seite kann ich mein Unternehmen so als Maschine sehen und dann darüber sprechen, dass jetzt die Rädchen im Getriebe gerade nicht richtig laufen. Ich kann es aber auch unter anderem als etwas Organisches sehen. Also so eine diese Pflanzenmetaphorik und sagen, ja, das System wächst und neue Ideen sprießen, gedeihen. Und da zeigt sich zum Beispiel, dass sowas sich auch auf die Gesundheit der Menschen auswirkt, wenn ich eine gute Bildlichkeit verwende. Und so kann ich dann alles in meiner Sprache sehen.
Hast du da ein Beispiel von einem Kunden, ohne jetzt den Namen zu nennen, dass sich dann auch wirklich was verändert hat im Unternehmen? Also ich meine, natürlich über allem steht ja immer, dass die dann wirtschaftlich erfolgreicher waren, aber dass sich vielleicht aber auch die Unternehmenskultur verändert hat oder sie andere Kundenfelder erschlossen haben oder irgendwie sich was so von 2015 an, hätten wir ja bald 10 Jahre, in denen du Beobachtungen machen konntest.
Ja, es gibt einige Beispiele. Also wir haben ja auch mit vielen unserer KundInnen ich darf jetzt da sicherlich eine große Kundin nennen, SAP oder auch ein großes Energieunternehmen in Deutschland, was in Mannheim sitzt mit der MVV. Mit denen haben wir schon auch Validierungsstudien durchgeführt und geschaut, wie ändern sich denn die, wie du auch sagst, die Kultur oder auch gewisse Prozesse. Und in diesen beiden Fällen ist uns eben aufgefallen, dass sich bereits durch die Anpassung der Stellenanzeigen durch die Parameter, die wir gerade vorhin besprochen haben, bis zu 30% mehr Frauen beworben haben. Das heißt, dadurch hat sich die Rekrutierungskultur allein schon dadurch geändert, dass ich eben viel mehr Menschen erreicht habe, dass mein Talentpool sich dadurch vergrößert hat. Und auch bei einigen Hochschulen konnten wir sehr gut nachweisen, dass durch die Anpassung der Stellenanzeigen mehr Frauen sich für Professuren oder auch für andere Stellen sich ausgebildet gefühlt haben, sich dort zu bewerben. Und das heißt, gerade im Rekrutierungsbereich lässt sich das sehr gut nachweisen, weil ich da eben auch ein schönes Testing machen kann und sage, okay, das sind sozusagen die Stellenanzeige, die jetzt gegendert ist, und davor hatten wir die, die nicht gegendert ist, und das kann sich dann direkt, kann man so eine Art A- und B-Testing machen, und da kann man schon sehr gut kausal darauf dann auch schließen, dass das durch die Anzeige kam. Bei den anderen Dingen, wie sich vielleicht Unternehmenskultur ändert durch Sprache, bin ich grundsätzlich immer zurückhaltender, weil durchaus Sprache natürlich Einfluss hat, aber es ist sehr, sehr schwierig, monokausal zu messen, dass jetzt beispielsweise ein besseres Teamgefühl oder ein besseres Zusammengehörigkeitsgefühl sich nur durch die Anpassung der Sprache geändert hat. Und ich hatte ja vorhin bereits erwähnt, durch die Verwendung zum Beispiel von mehr organischen Metaphern oder mehr Pflanzenmetaphern ist es möglich, dass sich Menschen in ihrer eigenen, in ihrem Teamzugehörigkeitsgefühl besser fühlen, so wie auch die gesamte Teamgesundheit bessert. Und es gibt auch beispielsweise im Bereich der gendersensiblen Sprache, gibt es Hypothesen, dass allein auch die gendersensible Sprache dazu führt, dass Menschen innerhalb eines Teams sich als zufriedener einschätzen, bis hin zu, es gibt eine schwedische Studie, die sagt, dass die Verwendung von gendersensibler Sprache auch dazu führt, dass sich Transpersonen besser fühlen und dass sie weniger häufig Depressionen entwickeln. Ich bin trotzdem bei sowas immer sehr, wie gesagt, zurückhaltend, weil es gibt eben auch ganz, ganz, ganz viele andere Faktoren, die dazu geführt haben. Und um das wirklich valide zu untersuchen, dass jetzt gerade die Verwendung von dieser Sprache zu einem Ergebnis geführt hat, müsste man das Team unter Laborbedingungen irgendwie extrahieren und alle anderen Sachen ausschließen. Und das geht im Unternehmenskontext nicht, beziehungsweise es würde zum Glück nicht durch die Ethikkommission gehen. Früher wurden solche Studien auch gemacht. Da wurden dann beispielsweise Babys, also mit denen wurde nicht gesprochen und es wurde geschaut, wie die sich dann entwickelt haben. Die sind dann dadurch auch gestorben, größtenteils. Also das heißt, das hatte extrem schlimme Folgen. Das heißt, es ist natürlich auch immer wichtig, die ethischen Parameter bei sowas zu sehen. Nicht, dass das jetzt vergleichbar ist mit einem unternehmerischen Kontext, in dem ich unterwegs bin, aber trotzdem möchte ich einfach dafür sensibilisieren, weil das häufig so im Kontext der Berichterstattung ein Startup nach dem nächsten rauskommt, was eben sagt, ich habe den Erfolgscode geknackt für die perfekte Ansprache von XY, und so einfach ist es halt einfach nicht. Ja. Mhm.
Thema gendersensible Sprache, ich weiß nicht, ob du die Beobachtung auch machst. Ich habe das Gefühl oder ich beobachte, dass die Unternehmen die sehr wohl benutzen, dass es aber so einen Gegensatz gibt zwischen, ich sage mal, dem Publikum, das sagt, wieso machen die das? Und das klingt ja gar nicht schön und es stößt mir auf. Versus Unternehmen, die sagen, ich unterziehe mich diesen Regeln, ich sag's jetzt mal so und es ist mir wichtig. Vielleicht ja noch nicht mal mit dem Nutzen, den du eben genannt hast, dass das Team sich wohler fühlt und solchen, sondern eher so, das sind eben jetzt die Regeln, die wende ich an. Und ich habe noch kein Unternehmen getroffen, wenn ich auch als Moderatorin frage, gendert ihr, wie hättet ihr es gerne? Die sagen immer, natürlich gendern wir. Aber beim Publikum weiß ich, dass es schon immer da sitzt und irgendeiner rollt ja immer mit den Augen. Was beobachtest du da? Gibt es eine Diskrepanz zwischen, da gibt es also Unternehmen, JournalistInnen, die Medien, ne, die machen das, versus die Menschen, die das eigentlich gar nicht wollen. Wie siehst du das?
Also ich stimme dir da vollkommen zu. Es gibt da zwei große Gruppen. Diejenigen, die sagen, sie befürworten das und sie tun das auch, und dann gibt es eben, es gibt sogar drei Gruppen. Also es gibt dann die Gruppe eben, die sagt, ich will das auf gar keinen Fall, ich finde das aus irgendwelchen Gründen schlecht oder auch ich finde es unschön. Also gibt es ja verschiedene Argumente, warum jemand das ablehnt. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, diejenigen, die dann einfach sagen, ich mache das, weil es eben jetzt Regelwerk ist unserer Organisation, aber ich habe dazu eigentlich keine Meinung. Und ja, also uns trifft das eigentlich nicht in jedem Auftrag, dass wir bei einer Organisation sind, in der es Gegenwind gibt zu gendersensibler Sprache, völlig egal bei welchen StakeholderInnen, also ob das jetzt andere MitarbeiterInnen sind im Unternehmen, ob das jetzt die Geschäftsführung ist, ob das jetzt KundInnengruppen sind, ob das die juristische Abteilung ist, die dann sagt, oh, das ist super anstrengend, die ganzen Verträge jetzt abzuändern, oder auch die IT-Abteilung, die dann sagt, das ist extrem aufwendig, jetzt hier unsere ganzen Formulare durchzugendern, und das ist ein riesiger technischer Aufwand. Also ja, es gibt immer Gegenstimmen. Ich habe noch kein Projekt gesehen, wo wir wirklich auf hundertprozentige Einladungsvorfreude getroffen haben. Und ich finde das auch recht natürlich, weil gendersensible Sprache oder auch gendergerechte Sprache, ja, gibt ja unterschiedliche Synonyme, die da genutzt werden. Das ist ein Sprachwandelphänomen. Und Sprachwandel hat bisher immer in der Sprachgeschichte Menschen verunsichert, und es gab auch Menschen, die das dann durchaus ablehnend aufgenommen haben und sich sogar versucht haben, dagegen zu positionieren. Beispielsweise, als das Wort Automobil entstanden ist, hat der Verein für deutsche Sprache eine Petition gestartet und hat versucht, das Wort Stinkwägele durchzusetzen. Also, hat nicht funktioniert. Und ja, für meine Sprachästhetik her ist das auch ganz gut so, aber genau, das ist halt eines der wichtigsten Argumente, ne, in diesem ganzen Diskurs. Sprachästhetik und Sprachempfinden ist eben höchst subjektiv. Und deswegen ist es meiner Meinung nach nicht sinnvoll, danach zu bewerten, ob es jetzt jemand irgendwie schön findet oder nicht schön, sondern ich muss als Unternehmen für mich entscheiden, was ich damit möchte, also welche Zielgruppen ich erreichen möchte. Und es gibt Zielgruppen, bei denen ist es sehr gut belegt, dass die durch gendergerechte Sprache abgeholt werden. Es gibt wiederum auch andere, bei denen ich dann auch in der Beratung sagen würde, wenn sie das tun, dann haben sie mit diesen Zielgruppen sicherlich auch einen Diskurs, den sie austragen müssen. Aber auch das ist wiederum eine Positionierung, und Unternehmen durchlaufen dann eigenen Wandelprozess, auch durchaus mit dem eigenen Mindset. Und deswegen holen sie uns ja auch zu Hilfe, weil sie das auch innerhalb ihrer Organisation, dann auch wiederum außerhalb ihrer Organisation mit den StakeholderInnen eben auch aushandeln müssen, welche Sprachform denn eben passt, in welchen Bereichen gegendert wird. Die wenigsten Unternehmen gendern wirklich konsequent im schriftlichen und auch mündlichen durch. Es werden meistens nur gewisse Bereiche durchgegendert. Ja, Recruiting habe ich schon gesagt, also so der gesamte Karrierebereich, also Karriereseiten, in dem über das Unternehmen geschrieben wird, aber auch über die Employer Value Proposition sowie in den Stellenanzeigen, die werden meistens angepasst. Auch auf Social Media wird vermehrt gegendert, aber ja, Geschäftsberichte oder auch Nachhaltigkeitsberichte werden sehr, sehr häufig noch nicht gegendert. Und wie gesagt, im mündlichen Bereich ist es auch ein kleiner Teil von Menschen, der gendert. Und wenn wir uns allgemein anschauen in der Gesellschaft, da gibt es ja auch immer unterschiedliche Erhebungen, und je nachdem, wie die durchgeführt werden, die Erhebungen, gibt es auch unterschiedliche Ergebnisse, aber die ja, so der Durchschnitt, ne, würde ich schon so sagen, die Gruppe der Gendergegnerinnen ist ungefähr genauso groß wie die der GenderbefürworterInnen. Und deswegen ist es für mich nur natürlich, dass ich diese Gruppen dann auch irgendwie in der Organisation vorfinde und dann einfach gucken, wie wir da wertschätzend miteinander durchkommen.
Wann ist dieser Sprachwandel abgeschlossen, dass es nicht mehr so ein Aufreger wird und dass es gar verboten wird?
Ich sage ja nie, eigentlich nie, weil wenn das Phänomen gendersensible Sprache durchgeht, dann wird das nächste Phänomen kommen, und wir haben auch.
Ja, okay, genau, dann konkretisiere ich quasi dieser Sprachwandel, also gendersensible, inklusive Sprache. Wann, also wenn du jetzt auch mit dem Automobil, ne, dass sich da irgendeiner mal aufgeregt hat, da würden wir ja heute sagen, was, hat sich mal einer aufgeregt, kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Also gibt es da so einen Zeitslot, wo man, weil man merkt ja auch zum Beispiel die Jungen, die gendern mit einer ganz anderen Natürlichkeit. Und
richtig, so, richtig. Ne? Sowas lässt sich sehr schwer vorhersagen. Aber auf jeden Fall, was sich sagen lässt, ist, dass die Sprachwandelprozesse, die gehen jetzt sicherlich schneller als damals, wo wir das Stinkwerkele hatten, ne? Weil wir jetzt viel mehr Kommunikate haben oder auch Sprachverwendungsakte durch die gesamte digitale Kommunikation, sodass sich da Regeln viel schneller formieren. Ja? Also jeglicher Sprachwandel hat eben verschiedene Stadien und da geht es eben über verschiedene Variationen, die genutzt werden im Sprachwandel, hin zu einer Variante, die sich rauskristallisiert und die wird dann normiert. Und wir sind eben im Moment so zwischendrin, sagen wir mal, zwischen der Variantenfindung und der Herauskristallisierung einer Variante. Ne, beim Gendern seht ihr das sehr schön, dass da eben Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich schon nicht mehr, aber zumindest Neutralisierung miteinander noch konkurrieren. Und erst dann, wenn sich hier eine eindeutige Variante rauskristallisiert, die dann auch der Deutsche Rechtschreibrat normieren wird, ne, weil das ist ja bisher das Gremium, das unsere Sprache versucht zu normieren und in Regeln zu bringen, und das dann wiederum im Duden geschrieben wird, dann können wir sagen, dieses Sprachwandelphänomen kann ein Ende finden. Ja, bis das noch nicht passiert ist, und das ist schon seit mehreren Jahren nicht passiert, es wird immer wieder weiter vertagt. Ne, auch dieses Jahr hat sich der Rat für Deutsche Rechtschreibung nicht zu irgendetwas hinreißen lassen. Er hat nur gesagt, es soll bitte gegendert werden, aber nicht angegeben, wie. Das verunsichert viele Menschen. Aber wie gesagt, erst wenn das passiert ist, dann können wir sagen, okay, dann gibt es vielleicht noch eine Latenzzeit von gut 10 Jahren und dann wird sich das alles auch emotional, medial beruhigt haben. Bevor das nicht passiert ist, kann ich dazu nichts Verlässliches sagen.
Ja, apropos Unsicherheit, wenn dann in Bayern und Hessen Gendern verboten wird, ich weiß nicht, ob dann bei dir die Telefone geklingelt haben, was machen wir denn jetzt? Ich meine, ich glaube, es geht ja um Behörden und staatliche Organisationen. Ja, genau. Was haben denn dann die Unternehmen aber, die ja dann in Bayern oder Hessen sitzen? Also gab es dann schon so, dass bei dir das Telefon geklingelt hat und so, ja. Ja, Frau Bürell, Sie haben doch diesen Vortrag gehalten, wie wichtig das ist. Und jetzt sagt der Ministerpräsident also nein.
Ich hatte auch gedacht, dass es für mehr Verunsicherung gesorgt hat. Aber die Kundinnen, mit denen ich gesprochen habe, weil ja, natürlich haben uns manche dann auch dazu angefragt. Die waren aber alle schon sehr, sehr gut von uns versorgt worden mit Informationen im Vorfeld. Die haben das dann recht locker gesehen, weil sie eben gesagt haben, ja, das gilt eben halt für Behörden. Mehr oder weniger, und es gilt auch für die Kommunikation, die dadurch normiert ist, aber allein schon, wenn die Hochschule beispielsweise, ne, eine Hochschule eine Website hat, dann unterliegt das nicht den staatlichen Regeln, beziehungsweise in dem Fall dann den Regeln des Bundeslandes, und da können sie dann wieder gendern, wie sie möchten. Also diese Verbote, die wurden durch die Medien auch sehr, sehr groß gepusht und mit einem großen Aufschrei versehen, aber tatsächlich für das Doing hat das in den wenigsten Dingen also einen Impact gehabt. Zum Beispiel dürften die Hochschulen jetzt nicht mehr, wenn es sie in einem Raum sind und da hängt ein Schild und da stand dann davor, MitarbeiterInnen, ne, und weil der Raum, das wird über das Bundesland beziehungsweise über den Staat finanziert, da dürfte dann quasi nicht mehr gegendert werden. Aber da sowieso im Bereich der Hochschulen das Wort Studierende schon seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten etabliert ist, also schon seit den 80ern, ja, es war eins der ersten Wörter, die gegendert wurden, bevor überhaupt Menschen gemerkt haben, dass das Gendern ist. Das hat sich dann ganz, ganz unbemerkt in der deutschen Sprache etabliert. Das wird dann sowieso genutzt und deswegen, ja, ist der Teil, der betroffen ist, relativ klein.
Und die Aufregung wird dann vielleicht sinken.
Genau.
Ich habe eben dann auch noch mal gedacht, vielleicht ist es auch wichtig, noch mal über den Nutzen zu sprechen. Du hast schon so ein paar Themen angesprochen und vielleicht nicht nur gendersensible, auch inklusive Sprache. Was sind für dich immer wieder auch Argumente, wo du sagst, das ist wichtig für alle Menschen, also jetzt mal nicht nur Organisationen, sondern für alle Menschen, dass wir auf eine inklusive, gendersensible Sprache achten? Was sind so deine wichtigsten Argumente dafür?
Ja, das Argument, was für die meisten unserer KundInnen das Wichtigste ist, ist eben ein ethisches Argument, was sagt Fairness, Möglichkeiten der Wertschätzung in der Sprache, weil wer in der Sprache vorkommt, wird gesehen, wer eben nicht in der Sprache vorkommt, wird nicht gesehen und findet dann auch nicht Erwähnung und kommt dann sicherlich nicht in entsprechende Machtpositionen, wo es dann eben auch meistens darum geht. Und dieses große Argument, das treibt eben inzwischen die meisten Organisationen um, für die wir arbeiten. Und da können wir natürlich auch wiederum sagen, ja, da sind wir eben in einem sehr, sage ich mal, akademischen oder auch privilegierten Diskurs, wenn das die Themen sind, um die wir uns unterhalten müssen. Ich finde aber, das sind sehr wichtige Themen, Fairness und Zugangsmöglichkeiten zu schaffen für Menschen, dass sich alle gesehen und repräsentiert fühlen und dass eben nicht immer nur die gleichen Menschen, ne, vornehmlich männliche Personen, weiße Personen, Menschen über 50 innerhalb der Machtstellschrauben der Gesellschaft sind und dann eben auch die Gesellschaft, zu denen ja auch Organisationen gehören, gestalten. Weil wir verbringen ja sehr, sehr einen sehr großen Teil unseres Lebens in beruflichen Welten, wenn wir einer Tätigkeit nachgehen. Und da wird eben für viele Menschen das Argument Fairness immer wichtiger und Zugang zu Möglichkeiten. Und deswegen finde ich das auch persönlich, ne, also auch das hat mich in meinem Leben sehr stark angetrieben, Chancengerechtigkeit herstellen, Fairness empfinden, weil ich eben als Person keine reichen Eltern hatte. Das heißt, ich habe mir alles selbst erarbeitet. Ich war schon immer mit chronischen Krankheiten in Verbindung gewesen. Das heißt, ich habe auch kein sozusagen neurotypisches Leben geführt, sondern war immer noch schon neurodivers gewesen. Dann eben war ich Frau gewesen, beziehungsweise bin Frau, verstehe mich als weiblich und dann auch noch Geisteswissenschaftlerin. Das heißt, ich habe verschiedene Bereiche erlebt, in dem ich eben nicht zu denjenigen gehört habe, die sich normalerweise in Machtbereichen bewegen und habe eben gesehen, wie das tatsächlich Menschen auch ausgrenzen kann. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, über Sprache eben diese Stimme zu schaffen und auch anderen Menschen eine Möglichkeit zu geben. Also Fairness ist da deswegen für mich das größte und das mächtigste Argument. Ich würde noch gerne zwei weitere hinzufügen, wenn du erlaubst.
Ja, gerne, ja.
Weil Fairness ist natürlich ein ethisches Argument, was aber auch immer noch sehr wichtig ist, ist für mich auch das Thema Verständlichkeit. Und jetzt kann ich natürlich Verständlichkeit über verschiedene Aspekte definieren. Aber insgesamt ist die Sprache, die wir in Unternehmen verwenden, in Behörden ist es teilweise noch viel stärker, ja, die ist meiner Meinung nach nicht verständlich. Und die Tagesschau hat sich ja just auch dafür entschieden, dass sie eine Version auch in einfacher Sprache bringt. Also was heißt einfache Sprache? Ne? Das ist eine Sprache, in der die Satzstrukturen wesentlich weniger kompliziert sind, in denen die Sätze gekürzt werden, in denen Mehrfachkomposita, sowas wie Schifffahrtskapitän, das sind im Deutschen, ne, gibt es diese Möglichkeit, drei Substantive zum Beispiel aneinander zu hängen und das können wir bis ins Unendliche machen, das einfach viel unkomplizierter zu machen. Und der Meinung bin ich auch. Und das bedeutet eben auch für mich inklusive Sprache, dass solche Sachen möglich sind in der Sprache, weil dadurch können eben Menschen, die es nicht gewohnt sind, Texte zu lesen, die eben 5 Zeilen lang sind, mit 3 Einschüben und 2 Nebensätzen, auch verstehen, um was es geht. Und selbst wenn Menschen auch geübt sind in der Schriftsprache, hat nicht jede Person, völlig egal, wie akademisch sie gebildet ist, dieselbe Textaufnahmefähigkeit. Also es gibt durchaus einige Studien, die sagen, es gibt einen vermehrten Anteil von CEOs mit Leserechtschreibschwäche, ja, im Deutschen Leserechtschreibschwäche, im Englischen Dyslexie. Und es kostet uns auch einfach viel mehr Zeit, solche extrem komplexen, komplizierten Texte zu verstehen. Also selbst wenn ich, ja, obwohl ich wirklich jeden Tag mit viel Schriftsprache rumhänge und Schriftsprache auch liebe, aber selbst wenn ich irgendwelche Blätter ausfüllen muss von unserem Standesamt oder von anderen Ämtern zur Abgabe von Erklärungen, von Verlängerungen eines Ausweises, finde ich das auch sehr kompliziert und muss mir dann dafür Zeit nehmen oder auch wenn ich Verträge lese. Also das ist alles eine sehr komplizierte Sprache und ich finde nicht, dass das sinnvoll ist, diese Sprache so kompliziert zu halten und bin insgesamt eher der Meinung, wir müssten auf ein anderes Niveau kommen, eben dass es nicht mehr Fachsprache ist, sondern die sogenannte Vermittlungssprache, das ist zwischen der Fachsprache und der Alltagssprache Und dieses Niveau hätte ich ganz gerne und da kommen wir eben hin durch inklusive Sprache. Und das fände ich sehr wichtig und das ist eben für mich auch und für viele der KundInnen ein weiteres Argument, Verständlichkeit, das zu machen. Und dann gibt es eben auch das dritte Argument und damit würde ich dann auch die Aufzählung enden lassen, das ist die Vorbildfunktion, die Sprache haben soll in Bezug auf künftige Generationen, weil es dazu Untersuchungen gibt, dass wenn Kinder Texte lesen und da steht dann beispielsweise drin Ingenieurin, dann können sich mehr Mädchen vorstellen, einen Beruf zu ergreifen, der jetzt nicht in einem gendertypischen Spektrum liegt. Und umgekehrt, wenn Jungs lesen, sie können Erzieher werden, dann hat das auch diesen Einfluss auf sie, dass sie dann eher denken, sie könnten solche Berufe ergreifen, beziehungsweise dann auch eine Motivation entwickeln, solche Berufe zu ergreifen, die nicht in ihrem gendertypischen Spektrum liegen. So, und diese Vorbildfunktion finde ich sehr wichtig. Die Sprache hat, da geht es bei mir auch um eine Art Sprachverantwortung, die Menschen haben oder auch insgesamt Organisationen haben, die in der Öffentlichkeit stehen. Und da nun Organisationen sowas haben wie Websites oder wie Geschäftsberichte, die sie verantworten, haben sie eine Öffentlichkeitswirksamkeit. Und deswegen finde ich es in gewisser Weise eigentlich schade, dass wenige sich dieser Verantwortung auch bewusst sind oder auch diese bewusst dann auch wahrnehmen, zu wissen, habe hier einen Impact auf diejenigen, die das lesen, sei es jetzt die jüngere Generation, sei es jetzt andere Generationen, die das lesen und die dann möglicherweise auch ihre Handlungen dahin abstimmen. Und deswegen ist das auch für mich ein sehr wichtiges Argument, inklusive Sprache zu nutzen, egal in welchem Bereich jetzt, um dieser Sprachverantwortung gerecht zu werden.
Tolle Argumente. Sehr, sehr gut. Ich folge. Ich habe mich jetzt noch gefragt, kann man dieser Sprache einen Namen geben? Also gendersensibel, inklusiv. Das ist mir klar. Das sind dann Adjektive, die ja aber wieder immer nur so einen Teil beschreiben. Ich habe mich dann so ein bisschen selber versucht und gedacht, was ist das jetzt die innovative Sprache oder die moderne Sprache? So, wenn man so alles, was du genannt hast, wenn ich achte auf eine, wie hast du es genannt, organische Sprache und solche Sachen, also wenn ich dem Ganzen jetzt mal so einen Namen geben will, wie nennt ihr das?
Also wir verwenden, deswegen heißt auch das Unternehmen Fair Language, den Begriff faire Sprache dafür oder auch wertschätzende Sprache. Das sind jetzt aber beides keine Labels, die irgendwie konventionalisiert sind, also die Menschen sozusagen mal gesagt haben, okay, unter faire Sprache fällt jetzt das, das und das. Das heißt, sie sind bisher von uns genutzt und von vielen in unserer Community, aber die stehen jetzt nirgendwo im Duden oder so drin. Da ist tatsächlich das Wort, was bisher genutzt wird, also auch das Label, ne, also die sogenannte Bezeichnung, ist die inklusive Sprache dafür. Weil unter inklusive Sprache, da fallen eben nicht nur gendersensible Sprache, antirassistische und antiableistische Sprache und also Sprache, die Menschen mit Behinderung wertschätzt, sowie die antiageistische Sprache, Sprache, die nicht altersdiskriminiert, sondern auch die einfache Sprache, die leichte Sprache und auch die verständliche Sprache, also auch diese sprachstrukturellen Varianten, wo es um Barrierefreiheit geht, ja, und deswegen auch die barrierefreie Sprache. Was wir in unseren Seminaren dann auch oft machen oder auch in Vorträgen, dass wir das überhaupt erstmal erklären, was ist und so ein Baumdiagramm zeichnen, was unter was zu subsumieren ist, weil es gibt eben inzwischen in diesem Bereich eine Bezeichnungsvielfalt, sodass sich viele gar nicht mehr zurechtfinden.
Aber dann würdest du, wenn du sagst, wertschätzen oder faire Sprache, wäre für dich so ein Sammelbegriff für alles?
Genau, das wäre für mich ein Begriff für alles, aber meistens verwende ich auch gar nicht diese Höhe, weil das wäre für mich schon die Meta, ein echter Meta-Begriff von allen unserer Sprachaktivitäten, die ich gerne hätte. Und da würden für mich dann noch mehr Sachen mit runterfallen, beispielsweise nur die Redezeit, wie jetzt gerade in der mündlichen Kommunikation. Wir beide haben jetzt in diesem Podcast aus meiner Sicht keine faire Verteilung von Redezeiten. Das ist natürlich dem Kommunikationsformat geschuldet, weil du mich interviewst und ich Antworten gebe. Aber trotzdem als faire Sprache, dazu gehört zum Beispiel auch jetzt gerade in Settings wie ein Meeting, unserem Verständnis nach, dass alle Menschen eine ähnliche Anzahl an Minuten haben, die sie zu diesem Meeting beitragen dürfen.
Merkt man, wie viel Mindset da dahinter dann auch steht. Aber wo du gerade auch schon die mündliche Sprache erwähnst, ich habe den Podcast gestartet vor 3 Jahren. Das große Ziel, wir brauchen mehr Frauen auf den Bühnen, mehr weibliche Stimmen. Also so wie du auch, ja. wenn du jetzt auch sagst, ne, Redeverteilung, dann kann man immer noch feststellen, dass weniger Frauen öffentlich sprechen. Ja. Und ich habe, da sind wir bei diesem, wie nennen wir diese Sprache, ich habe dann immer so auch gesagt, ach, ich suche nach so einer neuen Rhetorik, einer anderen Rhetorik. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist sehr dichotom, wenn ich sage, es geht nur um Frauen, die anders sprechen sollen. Aber mein Hintergrund war auch, dass ich dachte, so wie wir bisher gesprochen haben, das funktioniert nicht mehr. Also gerade auch, wenn ich auf PolitikerInnen, also man müsste ja fast auch Politiker sagen, weil die ja nun einfach lauter und mehr und anteilmäßig sprechen. So, das funktioniert doch nicht mehr. Ich kann es auch selber nicht mehr hören. So. Und jetzt habe ich aber, während ich so denke, ich versuche eine Frage zu formulieren, habe ich gedacht, ja, aber eigentlich muss man ja sagen, in diesen 3 Jahren hat sich ja schon wieder unfassbar viel so rückgewandelt. Auch als du vorhin das SAP-Beispiel gebracht hast, dachte ich, naja, SAP macht auch gerade ein bisschen Rolle rückwärts und sagt, es muss doch wieder Wettbewerb möglich sein. Stichwort, auch das wird eine andere Sprache produzieren. Wir haben eine wieder viel kriegsrhetorischere Sprache. Also da ist ja sehr viel Rolle rückwärts jetzt gerade irgendwie unterwegs. Und eigentlich wäre jetzt so meine Frage, also was ist denn die neue Rhetorik und warum ist die sinnvoll und was siehst, empfindest du das auch so, dass wir eine andere Sprache brauchen? Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, so gerade ist so viel, so dass man, dass glaube ich auch Menschen, die sich dazu Gedanken gemacht haben, sich denken, naja, aber man sieht doch gerade, wer Wahlen gewinnt, man sieht doch, wer immer noch die meiste Redezeit bekommt, die nicht so sprechen, wie die Frau Burell mir gerade erklärt hat. Weiß nicht, ob du das so siehst.
Doch, ich sehe das in Teilen schon so, dass rechte Parteien, PopulistInnen, ja, beziehungsweise Populisten, ne, weil das ja auch meistens weiße, ältere männliche Personen sind, dass die viel Zuspruch bekommen und dass es so scheint, als sei das eine Rolle rückwärts. Ich erlebe das aber eher so als einen Gegentrend, weil eben davor der Trend meiner Meinung nach groß war zu gendersensibler Sprache oder auch zu inklusiver Sprache oder auch insgesamt zu mehr Machtdiffusion. Ja, dass jetzt eben wie so eine Art Backlash passiert, im psychologischen Bereich wird das auch Reaktanz genannt, dass sich eben, wenn gemerkt wird, da gibt es einen Wandel, nochmal alle, in Anführungszeichen, alten Kräfte oder eben die bisher vorherrschenden Kräfte bündeln und versuchen, das letzte Mal so dagegen anzugehen. Ja, das ist meine positive Sichtweise darauf. Ich kann das natürlich nicht vorhersagen, aber es ist ja tatsächlich auch in gewisser Weise viele der Dinge, die du auch gesagt hast, die sind auch mit dem Alter verbunden. Ne? Also viele der privilegierten Gruppen, die sind eben inzwischen Ü50 beziehungsweise Ü60 beziehungsweise Ü70. Und deswegen sehe ich das auch von so einer zeitlichen Dimension her, dass in gewisser Weise in 10 bis 20 Jahren werden einfach ein Großteil dieser Personen nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Und das wird dann eine Generation auch beenden, weil, wie du ja auch schon selbst gesagt hast, in den jüngeren Generationen gibt es viel mehr Aufnahme für dieses Mindset, beziehungsweise da wird das eigentlich schon eingefordert. Das heißt, dass ich auch denke, das ist meine zweite positive Hypothese, dieses Problem wird sich auch von selbst lösen, wenn diese Gruppen nicht mehr am politischen Diskurs partizipieren. Und mit dem Thema männlicher und weiblicher Rhetorik, das würde ich ersetzen mit dem Terminus machtorientierte Rhetorik, weil das ist es eigentlich, was wir nicht mehr wollen. Und ich kenne auch viele männliche Personen oder auch viele andere Personen, die in einem privilegierten Setting aufgewachsen sind, beziehungsweise jetzt auch beruflich unterwegs sind, die sich eben gegen diese machtorientierte Rhetorik committen. Und dazu gehört zum Beispiel dieses immer das Wort ergreifen, sich den meisten Raum nehmen, andere sofort angreifen, andere klein machen nach dem Freund-Feind-Schema. Das ist dann auch wiederum diese Kriegsrhetorik. Das sind alles Charakteristika von einer machtbasierten Rhetorik, die meiner Meinung nach überhaupt nicht konstruktiv ist, um miteinander friedlich zusammenzuleben. Ja, da könnten wir jetzt auch wieder Stunden darüber reden. Ja, was macht unter anderem Kriegspropaganda dann tatsächlich auch mit der realen Kriegsführung und wer führt Kriege und wie würden wir in einer anderen Welt leben, wenn vielleicht andere Menschen an der Macht wären und auch anders gesprochen werden, aber das können wir jetzt alles nicht wissen, deswegen sind das jetzt nur reine Vermutungen, aber trotzdem ist jetzt in den letzten Jahrhunderten zu beobachten, dass Menschen immer mehr wegkommen von dieser machtbasierten Rhetorik, die auch insgesamt von einer extrem hierarchisch organisierten Gesellschaft ausging. Und wenn wir das jetzt so sehen, dass zum Beispiel in den 68ern, ja, dass die durchgesetzt haben, dass die Eltern nicht mehr gesiezt werden und wir jetzt irgendwie 50 Jahre später uns das gar nicht mehr vorstellen können, bin ich schon recht optimistisch, dass wir in 50 Jahren, ja, weiß nicht, ob wir da noch leben oder speziell, ob ich da noch lebe, weiß ich nicht, aber da hätte ich schon die Hoffnung, dass sich diese Dinge dann auch aufgelöst haben, weil wir einfach als Gesellschaft weiter sind. Und da gehört natürlich auch ein ganz großer Mindset-Wandel dazu, innerhalb der Gesellschaft, aber auch bei uns allen selbst, weil ich finde, unser gesellschaftliches Leben jetzt nicht nur im Berufsbereich, sondern auch im alltäglichen Bereich ist nicht immer besonders wertschätzend miteinander und ist auch nicht besonders fair miteinander. Und ich bin immer wieder sehr erschrocken darüber, wenn ich sehe, wie Menschen im Straßenverkehr miteinander umgehen, wie sie miteinander kommunizieren, beziehungsweise wie sie sich beschimpfen. Also ja, das finde ich nicht sehr wertschätzend. Ne? Und natürlich, um nochmal auch auf deine Einlassung zurückzukommen, kann natürlich alle, die das hören, jetzt sagen, gut, mit der Art, wie ich jetzt spreche oder was ich empfehle, da gewinne ich vielleicht nicht die Wahlen. Das weiß ich noch nicht mal, beziehungsweise für mich ist die Frage immer im Vordergrund und das steuert zumindest mich in meinem Ethos als Beraterin, wie will ich sein und wie will ich sprechen. Und ich sehe da nicht nur den Output, eben wie erzeuge ich maximale Zustimmung bei irgendjemandem, sondern ich sehe das immer in Kombination auch mit dem, was ist meine eigene Identität. Und wenn sich eben jemand damit auch wohlfühlt und sagt, ich finde das selbst ethisch vertretbar, eben mich in einem Meeting hinzustellen und dort eben, keine Ahnung, die ganze Redezeit zu nehmen und auch die ganze Zeit die anderen zu unterbrechen und vielleicht auch mich auf Kosten von denen zu bereichern, dann würde zumindest ich in diesem Unternehmen auf gar keinen Fall arbeiten wollen. Mhm. Und ja, zumindest so in meiner Community oder auch in unseren KundInnen sind wir uns recht einig, dass dann eine ähnliche Vorstellung davon herrscht, wieso das Arbeitsethos ist. Aber das kann ich natürlich nicht für viele für viele Menschen beurteilen. Das muss jeder für sich selbst, ja, entscheiden. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe und warum ich gesagt habe, ich möchte eine eigene Organisation haben, die meine Werte lebt, weil ich eben in vielen Organisationen sie nicht gesehen habe. Ne? Also zumindest vor 10 Jahren, wo ich gesagt habe, hey, ich mache jetzt meine berufliche Reise, war ich davon nicht überzeugt, dass ich auf solches treffen würde. Und ich bin inzwischen auch weiterhin davon überzeugt, dass es nur wenige Unternehmen gibt, die das umsetzen. SAP ist in sehr vielen Bereichen meiner Meinung nach sehr vorbildlich, jetzt auch gerade im Thema Neurodiversität, wo es ja auch in meinem aktuellen Buch darum geht, zum Beispiel Autismus in die Arbeitswelt integrieren. Aber natürlich, ja, gibt es da wie in anderen Großkonzernen auch Dinge, die noch besser laufen könnten.
Und das vielleicht dann noch als Abschluss zu dem, ich fand das jetzt sehr toll, dass du gesagt hast, man verzichtet auf diese machtbasierte Rhetorik. Und jetzt muss ich ja ein bisschen durchhalten, weil um mich rum sind dann quasi ganz viele, die das noch benutzen und vermeintlich sind sie erfolgreicher damit und gerade auch Frauen, die dann auf Bühnen stehen. Ich sage dann immer, die sollen sich bloß nicht an diesem Alten orientieren, sondern eben dieses Neue, was du uns jetzt wunderbar beschrieben hast, daran orientieren. Hast du da noch so ein paar Argumente zum Schluss, warum sie damit am Ende erfolgreicher, definiere erfolgreich natürlich, erfolgreicher sein können, warum das der richtige Weg ist. Vielleicht noch ein ganz kurzer Einschub. Ich habe, während du geredet hast, kurz über unsere gemeinsame Kommunikation, weil du gesagt hast, du schaffst dir mit deinem Unternehmen auch deine eigene Welt. Und ich habe vorher auch mit deiner Assistentin gemailt und habe gerade überlegt, das stimmt, die war wahnsinnig nett. Und sie hat total, man hat sich richtig gut gefühlt. Und ich habe so gedacht, ja klar, das ist ja schon überhaupt der Nutzen, dass ich mich gut gefühlt habe, dann ich wahnsinnig nett dann wieder antworte, weil wir alle so wertschätzend miteinander kommuniziert haben. Und wenn also alle nur ein Stück weit sich davon eine Scheibe abschneiden, kreieren wir uns eine viel bessere Welt. Also diese Erkenntnis habe ich jetzt schon mal für mich. So von wegen, wie war das, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus.
Ja,
aber vielleicht hast du da ja auch nochmal so ein, weil du eh so schön sprichst und das so inspirierend ist, so für die Frauen da draußen, die ja irgendwie auch in diesem Wind da sind und sich, wer weiß, wie oft Sprüche anhören müssen und irgendwie ja auch ihr Sein und ihr Sein auf Bühnen kreieren wollen. Hast du da noch ein bisschen was zum Schluss?
Ja, total. Also ich finde das super, dass du das auch nochmal sagst als Anschlussfähigkeit für Frauen, sich mehr zu zeigen und auch mehr ihre Stimme zu erheben, weil das ist ja auch etwas, was mir extrem wichtig war, weshalb ich mich wirklich seit Beginn meiner Tätigkeit als Unternehmerin auch auf Bühnen gestellt habe, in Panels gewesen war. Und ich empfehle aber dann immer, weil nicht auf diesen machtbasierten Zug aufzuspringen. Das heißt, wenn jemand anfängt, sich so viel Redezeit zu nehmen und dann vielleicht unfreundliche Sachen zu der einen Person sagt, das nicht der Person unbedingt gleich zu tun und zu sagen, hey, ich nehme einfach das gleiche Medium, sondern vorher dafür zu sorgen, und das wäre dann auch so die strukturelle Verantwortung meiner Meinung nach einer Moderation, die das macht, weil die meisten Panels sind ja auch moderiert, einfach davor bei der Moderation zu fragen, wie das denn aufgeteilt ist und dafür zu sensibilisieren, dass eben die Moderatorin oder der Moderator oder völlig egal, wer das moderiert, die moderierende Person, dafür verantwortlich ist, diese Fairness herzustellen. Und meistens ist das nämlich auch da, gerade auch in Meetings, ist das eigentliche Problem, weshalb es Menschen überhaupt gelingt, sich so viel Zeit zu nehmen oder sich so gegenüber anderen Menschen zu verhalten, weil es keine festen Meetingregeln gibt, sowohl in Bezug auf die Quantität, also die Länge des Gesagten und wie oft jemand was sagen darf, aber als auch die Qualität, ja, im Sinne von, dass nicht darauf geachtet wird, dass niemand jemanden unterbricht oder jemanden, sag ich mal, beleidigt, es ist auch möglich, jemanden nett zu beleidigen, aber auch sowas, ja. Und da finde ich eben, da sollte bei einem Panel sehr gut darauf geachtet werden. Und das können die Personen, ja, die jetzt auch zuhören, also das könnt ihr eigentlich immer davor in Erfahrung bringen, wie das Ganze orchestriert ist und dafür zu sensibilisieren, dass eben alle auch die gleiche Redezeit haben und dann auch vielleicht auch vorher, das habe ich ja auch bei deinem Podcast gemacht, darum bitten, dass die Fragen zugeschickt werden, sodass auch klar ist, da ist ein Space für jemanden und da sind Themen, mit denen kann ich mich auf jeden Fall identifizieren, wenn ich auf einem Panel sitze und auf die Fragen kann ich mich dann vielleicht auch schon vorbereiten, ja, weil ich die, weil ich dazu vielleicht eine Studie habe, zu der ich was sagen kann oder ich habe davor schon mal irgendwas recherchiert. Und was mir tatsächlich auffällt, ist, wenn ich auf Panels sitze und da sind meistens wenige Frauen gewesen, dass sich das schon mehr geändert hat. Also früher gab es sehr viele solcher Männels, habe ich die mal genannt, also Panels, wo nur Männer sind, nicht mehr Panel, sondern Männel. Aber zu sowas gehe ich inzwischen auch gar nicht mehr. Also das heißt, ich gucke auch selbst, wenn ich eingeladen bin, wer ist dort eingeladen und wenn da halt keine anderen Frauen sind, weise ich darauf hin, dass das eben meiner Meinung nach paritätischer besetzt sein sollte und ich achte auch auf andere Diversitätsdimensionen und das kann natürlich jede Person für sich selbst sagen. Und noch zum Abschluss, ich sehe oft, dass Frauen besser vorbereitet sind als Männer, einfach weil sie das ernster nehmen, weil sie auch mehr in die fachliche Tiefe gehen möchten und ihre Expertise zeigen möchten. Ich sehe aber auch oft, dass Frauen es sehr schwer fällt, in Panels zu gehen oder sich auf Bühnen zu setzen. Und das kann ich total verstehen, weil mir ist das auch sehr schwer gefallen. Und es ist für mich auch jedes Mal noch eine Challenge, mich öffentlich in ein Panel zu setzen, weil ich einfach nicht weiß, wie es laufen wird und wie sich die anderen Menschen verhalten werden, ob sie fair sein werden, ob sie auf die Redezeit achten werden, ob sie auch zueinander sich gegenseitig ins Gespräch holen oder auch auf sich referenzieren. Das finde ich eigentlich immer am allerschönsten, ne, wenn dann jemand sagt, so, oh ja, wie hat Daniela gerade gesagt, hat, Punkt, 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 wenn so ein gegenseitiges Sprachnetz entsteht. Aber das ist halt nicht immer garantiert, dass es ein gutes Vibe ist. Das heißt, deswegen finde ich, es soll mal ein spannendes Lernfeld und kann nur alle dazu ermutigen, sich zu zeigen, weil ich bisher noch keine Frau gesehen habe, die irgendwie kein Mehrwert gewesen wäre auf einem Panel. Deswegen, sich einfach zu trauen, das Ganze als ein Lernfeld zu sehen. Und es gibt auch manchmal vielleicht Panels, die nicht so gut laufen. Das passiert und das nächste wird wieder besser und natürlich auch sich Unterstützung zu suchen. Ich weiß nicht, ob du Moderationstrainings auch anbietest oder ob du Menschen coachst. Genau, also das heißt, dann zu sagen, hey, geht zu Daniela, bereitet euch davor, dann seid ihr souverän. Wir bieten sowas zum Beispiel auch an. Wir bieten auch Verhandlungstrainings an für Frauen und für andere Menschen, die weniger Machterfahrung haben. Oder wir bieten Trainings an für Kolloquien, also auch im wissenschaftlichen Bereich oder für DoktorandInnen, alles Mögliche, um das Ganze nochmal Rhetorik zu schulen, aber natürlich auch dann Umgang mit Fairness und mit dem eigenen Selbst- und Fremdbild. Was kann man ja üben?
Ich finde das wahnsinnig inspirierend, was du uns heute hier vermittelt hast, wenn jetzt einer denkt, oh mein Gott, das ist so spannend, ich möchte mich da reinarbeiten. Was sind so Bücher, eure Website oder was sind so Kommunikate, wie du es so schön gesagt hast, von dir, von euch? Die würden wir auch in die Shownotes packen, aber wo du ganz kurz mal mündlich sagst, was ist sowas, wo man sich da weiterbilden kann?
Ja, ich freue mich, dass du das Wort Kommunikate so magst, weil ich mag das auch so gern. Das gehört zu meinen Lieblingswörtern, hast du vielleicht gemerkt. Oder das habt ihr vielleicht auch gemerkt. Also ich finde sehr schön, dass das gesamte Werk eigentlich zum Bereich gewaltfreie Kommunikation, was jemand sich durchlesen könnte. Ich mag auch sehr gerne von Friedemann Schulz von Thun das Lexikon zum Miteinanderreden. Ja, also das sind so die Standardwerke, die ich empfehle, wenn es darum geht, sich mehr mit Rhetorik auseinanderzusetzen. Also ne, Kommunikationspsychologie, Friedemann Schulz von Thun und dann eben die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Das sind Standardwerke, die glaube ich, wirklich nicht fehlen sollten in so einer Bibliothek. Natürlich möchte ich auch immer Bücher von Frauen empfehlen, weil auch das finde ich wichtig, nicht nur darauf zu achten, auf Panels Frauen zu bringen, sondern auch in der Expertise von Frauen und die natürlich auch dann häufig jahrhundertelang nicht gesehen wurde, auch in den Lektürelisten zu schauen, wenn ich Bücher empfehle oder wenn ich sonst irgendwas empfehle, sind da auch Frauen mit dabei. Da möchte ich dann natürlich mein Buch empfehlen. Also eins der Bücher zum Thema Sprache, das heißt Sprache denkt Female. Mhm. Das empfehle ich, da geht es auch viel um Kommunikationspsychologie. Und um das Thema Verhandeln, ja, wirkliches Verhandeln üben und welche Strategien da geeignet sind. Und da möchte ich dann auch noch ein weiteres Buch empfehlen, was Ende des Jahres auf den Markt kommt. Das habe ich zusammen mit einer Freundin und Geschäftspartnerin, mit der Dr. Jana Bachmann geschrieben. Da geht es um das Thema nochmal Verhandeln in der Tiefe und nochmal Gender Issues, also Gender Gaps, wie die aufgeklärt werden können. Das gilt es zu empfehlen. Und ich würde auch nochmal für dich gerne recherchieren und dir eine Liste zuschicken, die du dann auch sehr gerne noch in die Shownotes packen kannst, weil ich eine total Liebhaberin bin, was Bücher betrifft. Und ja, vier Bücher zu empfehlen, das ist mir zu wenig. Ich möchte noch mehr empfehlen.
Das finde ich toll, wenn du das machst, weil dann hat man auch nochmal eine gute Auswahl. Ich finde es ganz spannend, gewaltfreie Kommunikation kam auch in einem anderen Podcast. Mhm. Echt wichtig. Und auch das Thema Verhandeln habe ich gedacht, das wird ja auch oft von Männern geschult, gelehrt, auf Bühnen drüber gesprochen. Umso wichtiger, da auch nochmal diesen weiblichen Blick mit reinzuhaben. Simone, ich könnte mit dir jetzt noch eine Stunde reden. Ich muss es für mich dann auch nochmal sagen, ich fand es jetzt wirklich inspirierend, weil ich habe an mir selber auch gemerkt, dass ich manchmal mit diesem ganzen Thema gendersensible Sprache, inklusive Sprache oder wie du es jetzt genannt hast, wertschätzende Sprache, man dann auch so manchmal wirklich struggelt, wenn so um einem rum so das Gefühl hat, es bröckelt. Und da hast du meine Mauer jetzt wieder, meine gute Mauer, gut oder mein Gerüst, nennen wir es mal, mein Gerüst, gut gestärkt. Und das finde finde ich für mich schon mal super gut und hoffe, dass es den Leuten da draußen auch geht, dass die Frauen auch nochmal, ja manchmal auch Frauen, die sagen, ach, mache ich alles nicht und warum, haben wir doch auch schon immer so gemacht, sind ja nicht nur die Männer über 50, die so denken. Also von daher vielen, vielen Dank für diese Inspiration und für dieses geballte Wissen und ich weiß, da steckt noch viel mehr drin, aber wenn du uns diese Liste gibst, dann können wir noch ein bisschen weiter von dir lernen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir für den toll recherchierten Podcast und für deine Moderation und auch nochmal, dass du dich dafür einsetzt mit dem Format, dass mehr Frauen in die Sichtbarkeit kommen und dann auch ins Empowerment, in die Selbstermächtigung. Ja, das ist ja etwas, wofür ich mich seit Jahren einsetzen möchte und ich finde es immer klasse, wenn es dann auch Formate gibt, in denen das weitergetragen wird und dazu gehört dieser Podcast. Also lieben Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Und dann hoffen wir natürlich, dass es euch da draußen auch richtig gut gefallen hat. Wenn das so ist, dann wisst ihr ja, empfehlt die Folge, gebt 5 Sterne. Wenn ihr noch ein weiteres Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Und ansonsten sagen wir wie immer, Ladies, let's get loud. Tschüss.
Cool.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.